Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, Herr.
Am frühen Morgen begab Jesus sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium Jesu Christi. Ja, dieser Text, der hat sich irgendwie in das Johannesevangelium verirrt. So gar nicht johannäische Diktion. Aber man hat ihn gelassen, weil man irgendwie fand, dass der da ganz gut in den Kanon der neutestamentlichen Schriften passt. Ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau vor Jesus, die sie beim Ehebruch ertappt haben, und stellen sie in die Mitte. Aber das stimmt nicht. In der Mitte steht Jesus. Jesus, den sie gerne verklagen würden, aber ihn nicht packen können. Und jetzt stellen sie ihm eine Falle. Worin die wirklich genau besteht, das weiß ich nicht. Es gab einen Streit damals, ob man Leute, die nach dem Gesetz zu töten sind, und das nicht näher bestimmt ist, ob man die nicht durch Erdrosseln töten sollte, statt durch Steinigung. Aber das war ja noch überhaupt gar nichts Ausgegorenes. Oder ob sie meinten, er sagt, lasst sie gehen. Aber er hat ja eigentlich gerade die Vorschriften, was Ehebruch und Ehescheidung angeht, immer verschärft. Also das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie wollen ihm eine Falle stellen. Was tut Jesus? Er schreibt auf die Erde. Er entschleunigt. Er gibt nicht gleich eine Antwort. Er lässt die Frage mal stehen. In gewisser Hinsicht stellt er sie damit in die Mitte, die Fragenden. Und er regt sich auch nicht auf und sagt, es sagt ja alles nur, um mir eine Falle zu stellen oder so, er deckt es nicht auf. Wie es im ersten Gottesknechtslied heißt, er lärmt nicht, der Knecht Gottes, er streitet nicht rum, er bricht das angebrochene Rohr auch nicht ab. Und sagt dann ganz lapidar, ja, also wenn das Gesetz sozusagen gebietet, solche Frauen zu steinigen, steinigt sie, wer ohne Sünde ist zuerst. Und schreibt wieder auf die Erde. Entschleunigt nochmal. Eigentlich hat er schon eine durchaus hohe Meinung von den Pharisäern. Er traut ihnen nämlich zu, dass sie draufkommen, das, was sie gerade vorhaben oder gerade tun, dass das alles andere als koscher ist. Sie benutzen die Frau, um Jesus damit irgendwie ja, aus- oder anklagen zu können. Sie stellen ihm eine Falle. In den Psalmen, der dieses Wort vom Falle stellen, also dass Menschen Fallen stellen, vorkommt, das sind es immer Ungerechte, Frevler, Böse, die anderen Fallen stellen. Und jetzt sind sie es. Und in der Pause, die da entsteht, merken sie es wohl auch und schleichen sich davon. Dann bleiben zwei übrig. Das sagt Augustinus, sagt so schön. Zurückgelassen sind zwei. Misera et misericordia. Die Miserable, die Elende, die Sünderin und die Barmherzigkeit. Also das ist schon irgendwie großartig, wie diese Szene auf dieser Prozess auf diesen Moment zuläuft. Vermutlich ist in dem Prozess mit der Frau etwas geschehen. Sie wurde beim Ehebruch ertappt. Das ist ja schon eine ziemliche Abkühlung. Dann steht sie da und muss erleben, wie über ihre Todesart verhandelt wird, dass sie sterben muss. Das ist schon gar nicht mehr das Thema. Und sie steht da, quasi angeblich in der Mitte, aber in Wahrheit an der Seite. Und das ist eine Situation, die geeignet ist, dass einem seine Sünde wirklich zu Bewusstsein kommt. Damit meine ich jetzt gar nicht in erster Linie die Moralität oder die Amoralität oder sozusagen das Unrecht, sondern sie erlebt etwas. Sie erlebt vielleicht ihre mangelnde Bereitschaft, die Unzufriedenheit mit ihrem Leben zu ertragen. Sie erlebt, dass sie es sich leicht gemacht hat, dass sie treulos gewesen ist, also gegenüber Bindungen, die sie eingegangen ist. Das hat sie vorher auch alles schon irgendwie gewusst, aber das hat sie halt, wie wir das auch so zu tun pflegen, irgendwie zur Seite geschart und die Stunden mit dem Geliebten ausgekostet und darüber das ein Stück vergessen, aber im Untergrund oder im Hintergrund war das natürlich auch immer da. Und das, was sie in den Schäferstunden an den Rand drängen konnte und vielleicht sonst im Alltag an den Rand drängen konnte und was sie sonst beschwichtigen konnte, und das steht jetzt plötzlich die Seite des Erlebens, die kriegt durch den ganzen Prozess, in den sie verwickelt ist, die kriegt jetzt sozusagen die Oberhand und sie ist dem wirklich ausgeliefert. Sie durchlebt das, sie muss das durchleben. Das meine ich mit Sünde, dass sie ja den Mangel in ihrem Leben, die Unzufriedenheit, die sich so durchlavieren wollen und so weiter erlebt. Sie erlebt sich als Sünderin. Dazu steht sie nach dieser Geschichte. Die Pharisäer da, die erleben zwar auch was von ihrer Sünde, also von ihrer Fallenstellerei, aber die schleichen sich dann weg. Man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Die merken was davon, wie wir ja oft sagen, die nehmen eine Stichprobe und das war's. Aber die Frau ist im Kontakt mit ihrem Sündersein. Ja. Wir haben in diesen Tagen manchmal oder vom Sturz in den Abgrund gesprochen. Das erlebt die gerade. Sie ist im freien Fall, den Tod vor Augen. Und das ist die Ausgangslage, in der man Auferstehung erfährt. Also Jesus kann sozusagen gar nicht anders. Als dazu seinen Segen zu geben. Wir kennen das zum Beispiel auch vom verlorenen Sohn, dass an der Stelle, wo er sich als Sünder erlebt, also in Kontakt damit kommt, als seine Unzufriedenheit, seine Not, sein Scheitern, was er der Familie angetan hat und so, dass in dem Moment irgendwie das Leben umschlägt, innerlich. Es muss nicht äußerlich sein, aber innerlich. Dass an der Stelle etwas von einer Barmherzigkeit deutlich wird, die wirklich trägt.